Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Es ist Sonntagabend und es ist eine besondere Folge, denn zwei Stammgäste haben sich eingefunden hier. Es ist eine richtig schöne Männerrunde, kann man sagen. Nämlich ist einmal zu Gast der liebe Penny, der ja schon dreimal zu Gast hier war bei Plan Z. Hobby trifft Pro, haben wir ja schon 1.0, 2.0 und 3.0 aufgenommen. Daher werden ihn wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer kennen. Und auch mein Papa ist zu Gast, Erik Zabel, auch schon 3-4 Mal zu Gast gewesen. Ich habe gar nicht mitgezählt. Wir sitzen jetzt hier zu dritt. Und ich habe die beiden angehauen und habe gesagt, ey, wollen wir nicht eine kleine Überraschungsfolge aufnehmen? Beziehungsweise Überraschungsfolge ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die war eigentlich nicht mehr eingeplant. Aber dadurch, dass wir diese Konstellation gerade haben in Mallorca, dass wir alle uns auf Mallorca befinden, um Rad zu fahren, um das zu tun, was wir am liebsten mögen, hat sich diese Konstellation ergeben. Dementsprechend begrüße ich euch erstmal. Hallihallo.
Hallo.
Hi, schönen guten Tag.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe ja gesagt, dass ich für die heutige Folge, wir labern einfach mal drauf los ein bisschen. Und ich habe mir jeweils drei Fragen überlegt, sowohl für dich Penny als auch für dich Papa. Und deswegen würde ich einfach mal drauf loslegen. Ich habe gesagt, wenn ihr Fragen habt, die ihr euch gegenseitig stellen wollt, auch sehr, sehr gerne. Und deswegen, lasst uns mal starten. Wir haben gerade noch das WM-Finale geschaut. Lionel Messi hat sich vollendet mit dem WM-Titel. Und jetzt ist Sonntagabend und wir sitzen hier bei zusammen an einem Tisch und es geht einfach mal los, damit ihr euch so, dass die Hörerinnen und Hörer sich auch diese Konstellation ein bisschen besser vorstellen können. Frage 1, die geht an dich, Papa, weil wir ja die letzten Zeit oder die letzten paar Tage, in denen wir hier Rad gefahren sind, immer so ein bisschen über auch Mallorca geredet haben und Trainingslager, wollte ich dich einfach mal fragen, wie siehst du das, wie hat sich Mallorca, wie hat sich das Training im Dezember über die Jahre verändert? Also ich kenne ja noch deine Geschichten, kannst auch gerne mal eine Geschichte erzählen, wie das Training hier früher im Dezember war. Und wie hat sich das verändert im Jahr 2022?
Grob gesagt ist alles viel effektiver und kontrollierter geworden, was ich so beobachten kann. Also alleine die Durchschnittsgeschwindigkeiten, die Anzahl der Intervalle, die die Profis, Semi-Profis und Top-Amateure dann hier so absolvieren, auch mit welchen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die jetzt viel höher sind, die Fahrer, die teilweise passieren, ist schon wirklich beeindruckend. Im Gegensatz zur modernen Zeit sind wir wirklich nur vor 20 Jahren oder 25 Jahren einfach nur Fahrrad gefahren im Dezember ohne Intensitäten und immer natürlich auch mit diesem Hintergedanken, Kilometer zu sammeln, Grundlage aufzubauen und eine Grundkondition sich anzutrainieren, aber eigentlich immer mit so angezogener Handbremse, weil man hatte ja immer Angst, zu früh in Form zu sein.
Ja, und ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, dass ich die Geschichten ja von dir kenne, dass es früher war es ja nicht gang und gäbe, dass man sich, ich sag jetzt mal, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr haben sich alle möglichen deutschen Radprofis oder auch höchstwahrscheinlich Ösis und Schweizer und Luxemburger, da war klar, um 10 Uhr wird Ballermann 6 losgefahren, Playa de Palma in S Arenal, und dann ist da erstmal ja eigentlich gefühlt ein Profifeld losgefahren. Und man kann jetzt schon über die Jahre sehen, natürlich ist im Podcast auch oft zu Gast, mittlerweile gehen viele nach Girona oder Alicante, Calpedenia ist jetzt auch ein Hotspot. Wie hat sich das verändert über die Jahre? Dass ja viele Profis trainieren ja für mich gefühlt jetzt eher alleine oder in kleinen Gruppen. Aber erzähl mal, wie war das früher und würdest du das auch so unterschreiben?
Auf jeden Fall würde ich das so unterschreiben. Grundsätzlich war es damals so, dass jeder, der irgendwo in der Nähe von Playa de Palma oder Arenal im Winter abgestiegen ist, weil damals war es ähnlich wie heute, dass in Palma die Hotels offen hatten, ein Teil der Hotels hier unten an der Platja de Palma. Und ansonsten hatte wirklich viel zu über dem Winter. Und ja, die Hotels im Winter, die offen waren, die haben sich halt quasi die Rentner, die hier überwintert haben, und die Radfahrer geteilt. Und jeder wusste, der dann gelandet ist, okay, um 10 Uhr fährt am Balneario Seis, also wirklich vorne an der Playa, an dieser Strandbude, da fährt jeder hin und weiß, wer da ist und mit einer Gruppe fahren will, der findet sich um Punkt 10 da ein und dann wird auch losgefahren. Und ja, das war natürlich teilweise da ein Hallo von 40, 50 Fahrern am Morgen. Ja, von den damals Pro-Tour-Fahrern über die Kontinentalteams bis hin zu den Top-Amateuren. Und je nachdem, wie weit die Fahrer trainieren wollten an dem Tag, wurde erstmal eigentlich mit einer riesengroßen Gruppe rausgefahren. Und es hat sich dann eben irgendwo mal das erste Mal geteilt, aber in Santani, das nächste Mal irgendwo hinter Porto Cristo. Und da war jeden Tag eigentlich war da eine Gruppe von Ambitionierten dabei, die dann wollten dann unbedingt 200 Kilometer fahren. Und die sind dann natürlich hinten bis über Arta, bis Playa de Muro und dann wieder quer über die Insel hier zurück Richtung Platja de Palma. Und ja, da wurde eigentlich wirklich Grundlage gefahren. Im besten Sinne vielleicht, dass das Pärchen, was vorne gefahren hat, seine Führung, dass die vielleicht in dem, ja, und ein bisschen unterhalb der Schwelle gefahren sind und haben dann gewechselt und konnten vielleicht die nächste Stunde sich im Windschatten erstmal wieder erholen.
Ja, also genau so habe ich das auch in Erinnerung und auch im Vergleich von vor 10 Jahren vielleicht, wo man eigentlich wusste, okay, wenn man zum Beispiel auch aus der Richtung Luc Mallorca, La Pie kommt, dass wenn man gegen 10 nach 10 als Beispiel den berühmten Delta-Hügel, Berg, für jeden ist der, fühlt sich das anders an, runter entgegenrollt, konnte man eigentlich die Gruppen zählen, die da hochkommen, 10er, 20er Gruppen, und man konnte sich wirklich eine Gruppe aussuchen, bei der man mitfährt, und hatte jeden Tag neue Gesprächspartner, mit denen man interessante, coole Gespräche führen konnte. Und heute gibt es wirklich Tage, da kommen da vielleicht nochmal 2 hoch oder eine kleine Dreiergruppe. Manchmal fährt man alleine. Also es ist gar nicht mehr so einfach, Gruppen zu finden heutzutage. Das würde ich auch so sagen. Zum Beispiel momentan ist ja das Team Bora Hansgrohe auch da. Da sieht man die natürlich im Teamtrainingslager fahren. Aber ja, die sind natürlich wirklich professionell unterwegs. Da fährt man nicht einfach so mit. Also diese spontanen Gruppen, die sich einfach ergeben, das ist definitiv seltener geworden, und wahrscheinlich fahren auch gar nicht mehr so viele nur noch die Küstenstraße, sondern viele fahren direkt in die Berge und machen da ihr Programm. Aber mal die erste Frage an dich, Penny. Wann warst du das erste Mal in Mallorca im Trainingslager? Oder beziehungsweise für dich ist es ja eigentlich auch ein Urlaub, weil also du fährst natürlich auch Rad hier. Ich sag mal Urlaub-Trainingslager. Und seit wann machst du das? Wann war das erste Mal? Und was gibt dir das? Also warum kommst du auch genau zu dieser Zeit jetzt hier hin, um vielleicht im deutschen Winter so ein bisschen zu entfliehen? Erzähl mal.
Das erste Mal, das weiß ich gar nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, da war ich so Mitte, Ende 30. Also ist noch gar nicht so lange her. Und warum man das macht, wenn man ein Hobby hat, was man so sehr liebt und das zu Hause aufgrund der Witterung und der Jahreszeit nicht so ausleben kann, weil man ja noch hauptberuflich unterwegs ist, dann nutze ich das hier total gerne. Mallorca ist schnell um die Ecke. Du fliegst 2:40 von Berlin aus, du kommst her, du hast deine 17, 18 Grad, du hast strahlend blauen Himmel, du hast 1,5 Stunden mehr Tageslicht als zu Hause, und das ist ein absoluter Genuss. Und dazu muss ich ja sagen, wie ich ja in der Vergangenheit schon in anderen Folgen erwähnt hatte, natürlich auch durch die Jungs, auch durch dich hier dazu gekommen, mit euch zu fahren, was natürlich immer grandios war. Und wo man noch nicht so befreundet war, war es natürlich immer ein Riesenerlebnis. Nicht, dass es jetzt kein Erlebnis ist, aber durch die Freundschaften, das verbindet einen nochmal mehr, auch die Familien oder so, jetzt nicht nur der Radsport. Aber hier einfach Rad zu fahren, also auch heute, wir waren heute wieder unterwegs und ich ertappe mich, dass ich jedes Mal, wenn ich auf Mallorca bin, jedes Mal, ich irgendwann auf dem Rad sage, ey, ist das schön hier. Weil es ist einfach wunderschön und es passt. Und diese Jahreszeit jetzt vor allem, Das ist natürlich einmal ein Vorteil, dass die Familie nicht dabei ist, weil zu Hause noch die Schule ist für meine Tochter und meine Frau arbeiten muss. Das kennen wir Männer, glaube ich, alle, dass wir dann ein bisschen entspannter noch sind und man kann auch mal eine Stunde noch ranhängen und du hast keine Verpflichtung. Ja, und wie gesagt, die Jahreszeit noch dazu, beziehungsweise wenn keine Ferienzeit ist, dass es einfach total leer ist und es macht einfach nur Spaß. Und ich würde gerne nochmal darauf eingehen, weil du auch, Eta, meintest, irgendwie du mir heute erklärt hast mit den ganzen Gruppen und so, wie das so ist. Das, nicht mehr so viel wie früher und so, aber hat das vielleicht damit zu tun, dass sowas wie Girona oder auch das generelle Festland um Alicante herum vielleicht zu Hotspots geworden sind? Vielleicht hat es auch damit zu tun, weil ich glaube, der Radsport selbst, der lebt und boomt genauso wie früher, wenn nicht sogar noch mehr heutzutage.
Definitiv ist das ein Punkt. Was natürlich noch dazu kommt, ist, dass... Für die Teams ist es weitaus günstiger, nach zum Beispiel in die Ecke von Kalpe, Benidorm zu fahren. Denn sie haben natürlich mit ihrem Fuhrpark nicht den Transfer mit der Fähre. Und umso mehr Achsen du hast, umso teurer wird's. Dann kommt dazu, dass auch im Winter da natürlich auch keine Saison ist. Im Bereich nördlich von Barcelona, so wo Girona liegt. Oder eben... Alles zwischen Alicante und Valencia. Und da sind die Hotels auch günstig um diese Jahreszeit. Ja, und dann gibt es natürlich auch einfach die Affinität zum Beispiel der holländisch-belgischen Teams, die einfach quasi da hinter Kalpe ist ja quasi dieser belgische Hügel, wo ich glaube jede zweite Immobilie in Belgier gehört. Und deswegen sind die einfach auch gerne dort.
Ist echt interessant, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, dass Mallorca ja wirklich so eine sehr deutsche Insel ist oder auch viele Tschechen kommen auch, muss man sagen. Und zum Beispiel Girona, würde ich eher sagen, ist eher so ja sehr international, also sehr viele, viele Briten, viele Amerikaner. Und wie du sagst, Kalpe halt viele, viele Holländer, viele Belgier. Wie sich dann an einem Ort so die Nationalitäten zusammenfinden. Aber auch nochmal die Frage an dich, Penny. Weil ich gebe dir das Mikro. Alles gut. Wir haben hier nur zwei Mikros und drei Personen, deswegen geben wir die immer hin und her. Deswegen auch die Frage an dich, Penny, mal ganz konkret. Ich habe das ja verfolgt. Du warst jetzt ungefähr 7-8 Tage hier oder sogar noch ein bisschen länger. Du bist ja richtig Rad gefahren jeden Tag. Hast du mal zusammengezählt, wie viel ungefähr? Also gefühlt bist du ja wirklich jeden Tag, hast du die 100 geknackt?
Nein, noch nicht zusammengezählt, nein. Ich bin schon viel gefahren, nicht jeden Tag 100, weil das Wetter hat uns leider ab und zu mal hier noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hatten ja 2 Tage ein bisschen mit Regen zu tun, einen Tag sogar also komplett tagsüber, da war gar nicht dran zu denken. Ansonsten, ja, hast du recht, ich bin jetzt viel über 100 Kilometer so immer gefahren, außer zweimal. Da war ich einmal knapp drunter und einmal nur 60 zum Einrollen, weil es dann hat es wieder geregnet. Ja, aber zusammengezählt nicht, aber ich mache das auch gar nicht so. Klar, ich gucke auf die Zahlen irgendwie nachher, weil man ja vielleicht auf sich selber stolz ist, so dass du dich ein bisschen bewegt hast, aber ihr kennt mich ja, ich versuche das immer wirklich als Hobby zu sagen und einfach zu sehen und Spaß zu haben. Das ist natürlich mit euch nochmal ein Zacken schärfer ist. Ja. Und man denkt dann morgens, wenn man aufsteht, oh, eigentlich tut mir alles weh und heute 2 Stunden, aber kaum sitzt man mit euch da auf dem Bock und wir haben eine tolle Unterhaltung, da verfliegen 4 Stunden wie nichts und schon hast du wieder deine 110 oder so oder 120 ja. Und das ist einfach super.
Ja, man muss ja auch nochmal du hast es gerade erwähnt, dass du allein hier bist. Liebe Grüße an Nina und auch Respekt an deine Frau, dass die das so macht, dass sie dir ja diesen Freiraum gönnt, dass du den Urlaub hier machen kannst. Und wie gesagt, in deinem Fall ist es ja auch wirklich Urlaub auch noch. Also klar, das Radfahren ist ein Hobby, das macht dir Spaß. Aber ich finde, für mich macht es Mallorca auch so cool. Ich komme ja gerade erst aus dem Teamtrainingslager, wo man dann wirklich einen geregelten Tagesablauf hat. Und hier ist es auch für mich als Profi so ein bisschen Urlaub, wenn man morgens sein Radtraining abspult, sich dann vielleicht 1-2 Stunden ein bisschen entspannt nach dem Training, die Beine hochlegt. Und dann kann man ja wirklich abends essen gehen mit Freunden in Arenale in Palma oder wie heute haben wir das Fußball-WM-Finale geschaut Das macht es ja auch aus. Also man kann ja auch Denise Schindler erwähnen, die immer zu Gast war. Die war ja jetzt auch zeitgleich da. Es ist dann schon sehr interessant, wie sich dann immer, Karl Platt war auch die Tage, ist mit uns gefahren, wie man sich dann doch so, ja, diese Freundschaften, die man über die Jahre schließt, wie sich die wieder zusammenfinden, wie man auch Leute, die man gar nicht kennt, die fragen, hey, kann man in einer Gruppe mal mitfahren? Ja klar, kein Problem, dann kommt man mit neuen Leuten ins Gespräch. Das ist ja schon besonders für mich. Geht's dir da genauso?
Absolut. Also kann ich so einfach nur wiedergeben. Und gerade die Community hier generell, man lernt sich immer untereinander ein bisschen kennen. Karl Platt hatte ich bis dato nur einmal in meinem Leben gesehen. Jetzt hat man sich hier öfter gesehen, weil wir ja zufällig auch im gleichen Hotel waren. Und das war eine bombastische Zeit, weil ich war jetzt 5 Tage im Hotel. Mit Berus da, danach hattest du mich ja netterweise eingeladen nach Hause. Nun ist ja leider Leo und dein Sohn krank geworden, die jetzt aber auch hier auf Mallorca sind. Und dann war Ete, dein Vater, gleich so dieses, ey, dann pennst du bei mir. Also sowas ist natürlich alles super. Ja. Und mit Karl hatte ich auch eine tolle Zeit, weil wir uns prima kennengelernt haben. Und dann sitzt man abends noch zusammen und tauscht sich aus. Und dann fährt man zusammen Rad. Also es gibt einfach nichts Besseres, wenn man so ein Hobby hat. Das ist ist einfach bombastisch.
Ja, nee, wir haben echt eine gute Zeit und wie Penny gerade schon gesagt hat, eigentlich war geplant, dass er bei uns im Apartment ein bisschen die Zeit verbringt, dass wir als Kumpels die Zeit zusammen verbringen. Zum Glück bist du mit Papa auch gut befreundet, sodass du jetzt bei Papa Unterschlupf gefunden hast und ihr hört es ja wahrscheinlich auch in meiner Stimme, dass ich ein bisschen verschnupft noch bin. Gerade in NRW ist ja sowieso, was Kinder angeht, gefühlt alle krank, gerade Kindergartenkinder, also das hält bei meiner Familie nicht aus, da ist es ganz genauso. Zum Glück hat es mich nicht so ganz schlimm erwischt, dass ich noch ein paar Kilometer fahren kann. Aber du sitzt hier im Pulli und Jeans. Ist dir gar nicht kalt? Hast gar keine Mütze auf und keine Jacke?
Ein kleiner Insider. Ich kläre das gerne auf. Als Ete mich dann im Hotel abgeholt hatte, sind wir dann hierher und so. Und dann habe ich mich eingerichtet. Ein wunderschönes Gästezimmer. Und da dachte ich so, Mann, die Bude ist aber kalt irgendwie. Also ganz frisch. Und dann dachte ich mir so, okay, sag erstmal nichts, weil er ist ja auch gerade angekommen, so vielleicht muss er das Ding erstmal aufheizen. Und und nachdem ich mich eingerichtet hatte, lag da schon so im Wohnzimmer und saß da gemütlich, hat was gelesen und ich dachte, so, Alter, mir ist richtig schweinekalt. Habe ich mir erstmal einen Jacke angezogen und provokativ eine Pudelmütze aufgesetzt. und dann sah ich so zu Ete, so, ist schon ein bisschen frisch so. Und so, ach ja. Du, und dann dachte ich so, okay, macht ja nichts, gleich machen wir noch irgendwas an. Und dann sagt er doch eiskalt zu mir jetzt vor ein paar Tagen, du übrigens, Penny, wenn dir noch kalt ist, dann da liegen noch Decken, kannst du noch eine Decke nehmen? Und ich dachte, du sagst mir mal, Penny, ich mach mal die Heizung an.
Ja, was für eine Heizung? Was für eine Heizung? In Mallorca gibt es keine Heizung, nur Klimaanlage. Aber ich fand die Szene ganz schön, als du, als ich gefragt habe, und Penny, mit meinem Vater alles gut, habt ihr eine gute Zeit und du meinst, ja, echt cool, coole Gespräche und alles. Aber ihr habt ja einen Kamin im Wohnzimmer. Ich habe ihn mal gefragt, ob der funktioniert und der meinte so, ja klar, der funktioniert. Und das, dann habe ich den Vater angeguckt und gesagt, ja, ist arschkalt in der Bude, warum machst du den Kamin nicht mehr an? Ach, ja. Du hast da gar keine Ansprüche, ne? Also bist da wirklich hart im Nehmen, Papa. Ich habe direkt die nächste Frage für dich. Und zwar mit dem Hintergrund, dass wieder eine Saison jetzt zu Ende geht und eine neue losgeht und ja auch viele, viele Fahrer und Fahrerinnen auch vielleicht das Karriereende gerade angekündigt haben, aufgehört haben und das vielleicht zu deiner Zeit noch gar nicht so gang und gäbe war. Also ich meine, ich rede davon, dass man jetzt ja auch als Straßenprofi aufhören kann und dann sagt man vielleicht, okay, ich suche mir eigene Partner, Ambassador-Jobs und fahre noch ein paar Gravel-Rennen oder mache irgendwelche coolen Abenteuerausfahrten, was auch immer. Hast du eigentlich, weil du ja bis heute immer noch sehr, sehr viel Rad fährst und ich würde auch sagen, du bist sehr, sehr fit, viele, die dich sagen, ja, da können wir schon immer noch Rennen mitfahren. Hast du eigentlich, du hast 2008 aufgehört, also das ist eine doppelte Frage. Frage A, hast du jemals an ein Comeback gedacht? Und Frage B, würdest du zum Beispiel heute jetzt, also jetzt aufhören, wäre es für dich eine Option, man munkelt ja auch bei Alejandro Valverde, dass der vielleicht ein paar Gravel-Rennen fahren will, wäre es für dich damals eine Option gewesen zu sagen, ich höre mit dem Straßenrennsport auf, aber ich würde noch gerne mal Olympia auf der Bahn fahren oder ein Gravel-Rennen fahren oder irgendwas neben dem Straßenrennsport?
Also Antwort 1, ich habe niemals wirklich ernsthaft über die Möglichkeit von so einem Comeback nachgedacht. weil für mich war der, war eben mit dem letzten Rennen, war für mich im Prinzip dieses Kapitel auch komplett beendet. Und eigentlich wird sich das, war schon eine Woche nach dem Ende, war es dasselbe Gefühl wie jetzt. Also für mich wird sich fast wie eine Strafe anfühlen, früh morgens um 6.30 Uhr aufzustehen und um 7.30 Uhr im Startblock zu stehen für irgendein Event oder für ein Rundstreckenrennen sich eine Nummer ran machen zu müssen und nochmal sozusagen in diesen Wettbewerbsbereich reinzugehen. Also nein, definitiv nicht. Die andere Sache beantwortet es, glaube ich, halb mit. Natürlich ist es toll, als Brand Ambassador oder Markenbotschafter für coole Marken tätig zu sein. Aber letzten Endes geht es ja dann eigentlich genau in denselben Bereich. Also die wollen natürlich, die Marken, ist ja auch verständlich, die wollen natürlich auch einen Gegenwert. Und bei Top-Athleten ist es natürlich naheliegend, dass die dann auch an ja, Jedermann-Rennen oder Gravel-Events teilnehmen. Und da ist ja dann genau dasselbe in Grün. Also da stehst du ja dann eben um 7 Uhr im Startblock. Ja, insofern nein.
Ich habe auch noch nicht so an so ein Comeback gedacht irgendwie.
Nee, das hat mich mal interessiert, weil sehr, sehr, sehr interessant.
Also um da vielleicht nochmal ein bisschen präziser zu werden, ich meine 2009 war ja das erste Jahr, wo ich nicht mehr aktiv war und da hatte ich, wenn ich ehrlich bin, vielleicht so morgens bei Mailand San Remo, als ich mit HDC Highroad da war und Mark Cavendish dann am späten Nachmittag das Rennen gewonnen hat, da habe ich so vielleicht für 10 Sekunden gedacht, als die Jungs aus dem Bus raus sind und Richtung Startplatz gefahren sind, da dachte ich so für 10 Sekunden, ach, wär schön jetzt mit dabei zu sein und doch noch aktiv zu sein. Ist vielleicht auch verständlich. Mhm. Aber ich würde sagen, 1000 Mal danach habe ich bei anderen Rennen gedacht, schön, dass ich nicht mehr aktiv bin.
Ja, es ist auch bei Greg Henderson, der ja mein Trainer war und lange oder dieses Jahr noch bei meinem Team Eastwell Pymatech beschäftigt war, der war ja bei vielen Rennen als Sprintcoach dabei. Und bei dem war es auch so, dass er gesagt hat, wenn klar war, heute gibt es einen Sprint Royal oder es läuft auf einen Sprint raus, dann hat er gesagt, boah, heute hätte ich Bock nochmal so mit euch rauszugehen und so in den Sprint reinzugehen. Aber er sagt, die Tage, wo ich denke, boah, die armen Schweine, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn eine super schwere Bergetappe ansteht, wo er sagt, bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Das war auch mal sehr, sehr interessant, definitiv. Und da bin ich eigentlich auch schon so ein bisschen bei der dritten Frage. Und die geht eigentlich für euch beide, weil ich das, glaube ich, sehr interessant finde. Ich habe die Perspektive als aktiver Fahrer. Du hast die Perspektive als ehemaliger Fahrer, der aber natürlich noch sehr im aktuellen Radsport mit deinen ganzen Tätigkeiten involviert ist, viele Insights hat, Inneneinsichten und, glaube ich, auch eine gute Meinung. Und du hast die Sicht als Fan, Penny, deswegen stelle ich sie dir zuerst. Wie siehst du den Radsport im Jahr 2022? Und ich hoffe, weil das eigentlich so ein bisschen die letzte Frage ist, das will ich noch mit anschließen, dass das eigentlich viele Themen aufmacht, dass wir jetzt einfach ein bisschen darüber reden, allgemein.
Als Fan ist es immer schwer, so irgendwie ganz neutral und sachlich zu sehen. Also ich bin ehrlich, ich habe mich in diesem Jahr wirklich ertappt, dass ich nicht mehr so viel geschaut habe wie in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich kann es mir vorstellen, also genau weiß ich es nicht, weil Radsport ist Radsport und was ihr leistet, finde ich immer noch einfach grandios. Ich weiß, du guckst immer, weil für dich ist es dein Job, aber ich finde schon die Leistung extrem krass. Das Problem, was ich habe, ist, dass es mir generell zu langweilig geworden ist. Du hattest ja immer so auch deine Gäste gefragt, Radsport verbessern. Da gab es ja diese Frage. Da wurde schon so viel gesagt und manche Dinge haben sich wiederholt, wie zum Beispiel, ich wiederhole mich da gerne auch, kein Funk mehr während des Rennens und so, weil ich finde, dieses ganze Gesteuerte, ob das durch die Wattmessung ist, ob das durch den Funk ist, es ist langweilig. Es sind natürlich immer, es gibt die Top-Leute, die Top 5, die betteln sich gegenseitig bei den Grand Tours oder bei den Klassikern. Das ist immer noch ein bisschen das Interessante, aber wie ich den Radsport sehe, ist, er muss sich definitiv interessanter nach außen gestalten. Also er muss mehr Unterhaltung bieten. Das, was geboten wird, ist einerseits die Leistung eurerseits, aber die Unterhaltung für den Zuschauer, der im Sommer darauf verzichtet, bei 35 Grad ins Schwimmbad zu gehen und guckt sich eher die Tour de France an, weiß aber eigentlich schon fast übertrieben gesehen, wie es ausgeht. Und manchmal sogar schon nach einer Woche hat man das Gefühl zu wissen, wer der Toursieger ist. Also das generell Interessantere. Und das ist das, glaube ich, Ether, da hatte ich dich ja auch schon mal gefragt, wie war es bei euch so ohne Funk und ohne Wattmessung, was erst später kam. Also es kam ja dann auch zu deiner Zeit und so, aber da war Instinkt gefragt. Oder ihr habt mal jemand übertrieben gesehen losgeschickt zu gucken, wie weit ist eine Gruppe weg? Kann man das überblicken oder so? Das fehlt mir so sehr heutzutage, dieses krasse Gesteuerte. Das nervt mich. Ansonsten denke ich, durch die Technik, die sich ja sowas, also das Material, was sich so verbessert hat, egal was es ist, wie schnell sie alle geworden sind. Das ist schon das Interessante, wie so zum Beispiel ja das Material sich verändert hat. Aber der Radsport selbst, das Zusehen ist langweilig.
Das ist ein guter Punkt von dir. Ich glaube, was sich enorm verändert hat, gegenüber der Zeit vor 10 oder 20, 30 Jahren, ist natürlich die enorme Leistungsdichte und dieses enorm hohe Niveau, was es im Fahrerfeld gibt. Also in einer World Tour, glaube ich, bei 18 Teams, da gibt es einfach fast keinen schlechten Fahrer. Also die sind alle sehr gut und die Sieger, die Fahrer, die regelmäßig gewinnen, die sind halt alle top. Und das ist, glaube ich, der erste große Unterschied zu vergangenen Zeiten. Weil in der World Tour, da wird es bestimmt so 550 Rennfahrer geben, die da fahren. Und jeder Einzelne lebt und trainiert für diesen Sport so enorm. Die Leistungsdichte ist so hoch geworden. Plus eben der Faktor, den du jetzt gesagt hast, die deutlich verbesserte Leistungsanalyse über zum Beispiel gezieltes Training oder die Kontrolle über die Wattmesser. Dazu noch der Funk, dass ja jede Mannschaft versucht, Fehler zu minimieren. Währenddessen natürlich in der Vergangenheit eben auch der Sport und der Radsport von Fehlern gelebt hat. Nur ein Beispiel, ich glaube, eines der interessantesten Rennen dieses Jahr war die Weltmeisterschaft, sowohl bei den Elite-Frauen als auch bei den Elite-Männern. Und unabhängig von den grandiosen Leistungen der Fahrer, die da Top Ten gefahren sind, geschweige denn vom Podium, war es aber doch eigentlich so interessant anzuschauen, weil viele Fehler gemacht wurden. Und also denk da jetzt nur mal als Beispiel die französische Mannschaft der Elite-Herren gemacht hat, dass die so früh dann attackiert haben und ihre Kapitäne gar nicht mit bei waren. Und dann da erstmal Tempo fahren mit einer Gruppe, in der Wout van Aert und Pogacar sitzen. Und wenn Deutschland nicht weder in der ersten noch in der zweiten Gruppe vertreten gewesen wäre, dann hätte es Remco Evenepoel auch deutlich, deutlich schwerer gehabt, Weltmeister zu werden, weil er war ja zwischendurch schon mal 5 Minuten zurück. Und das sind einfach so Sachen, die du ja bei einer Grand Tour quasi nie siehst in den letzten Jahren oder nie gesehen hast, weil natürlich alles über Streckenscouting, über den sportlichen Leiter im Auto, Direktverbindung per Funk zu den Rennfahrern, das wird ja alles minimiert. Und mit dem Drang der Teams, Fehler zu minimieren, kommt es natürlich dazu, dass du als Zuschauer dann eben sagst, oh, das ist langweilig anzuschauen, weil natürlich auch viel passiver gefahren wird. Um es jetzt mal ein bisschen provokativ auszudrücken, stell dir mal vor, da wäre jetzt ein Pogacar nicht am Start, da wäre Wout van Aert nicht oder Mathieu van der Poel, dann wäre es natürlich schwierig anzuschauen, da hast du schon recht.
Ja, also ich, man muss ja auch nochmal daran denken, zum Beispiel bei dem WM-Rennen der Männer, wo es dann um die Silbermedaille ging im Endeffekt und die Bronzemedaille, wo ja wirklich die Gruppe ewig gepokert hat und dann im letzten Moment von dem kompletten Feld übersprintet worden ist. Und ich glaube, Matthews, der Bronze holt und Silber holt Laporte, die es nicht mal wussten im Ziel, das sind auf jeden Fall die Momente, die ja super schön sind. Und ich geb dir vollkommen recht, dass wenn jetzt, also auch für mich, auch wenn es in streng genommen meine Gegner sind, ist es ja schon ein Genuss für den Sport an sich, dass man einen Wout van Aert hat, dass man Mathieu van der Poel hat, das ist jetzt mit Tom Pidcock, nur mal als Beispiel die drei genommen, dann hast du natürlich noch Pogacar, Vingegaard, so viele und bei der Tour de France glaube ich auch, wenn Pogacar nicht den einen Einbruch hat, auf der, ich weiß gar nicht mehr, welche Etappe es war, aber auf jeden Fall Mitte der Tour, wo er erst noch in die Kamera sozusagen aus Spaß so beim Motorrad diesen Move macht, so hier, gibt ruhig Gas, kann noch schneller gehen. Und dann hat er vielleicht einen kleinen Hungerast oder zu wenig gegessen, was auch immer, oder einen kleinen Einbruch. Ja, der Fehler hat im Endeffekt so ein bisschen auf lange Sicht die Tour entschieden, auch wenn er dann nochmal abgehangen wurde auf der letzten Bergetappe. Aber ja, es sind so diese Fehler. Und ich sag mal, dass die Teams die Fehler minimieren wollen, ist ja ganz normal. Aber deswegen finde ich so die Sichtweisen von euch beiden sehr interessant, weil eigentlich ja da dann der Weltverband zum Beispiel ins Spiel kommt und es wäre ja definitiv eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn die Tour de France 8 Fahrer fahren, dann erlaubt man halt eben nur noch 4 Fahrern ein Funkgerät mitzunehmen oder 2 Fahrern, weil dann kann man sich immer noch, muss man die Taktik ein bisschen ändern, dass man sich halt als Team untereinander organisiert und vielleicht auch eine Gefahrenstelle durchgibt, weil dafür ist es ja sicherlich nutzvoll, aber trotzdem erhöht es die Chancen vielleicht mal, dass eine Fluchtgruppe durchkommt und all diese Dinge wäre sehr interessant. Aber fallen euch vielleicht noch mehrere Dinge ein, wenn ich sage, wie seht ihr den Radsport 2022? Was wünscht ihr euch in der Zukunft? Es wird ja gerade zum Trend, dass ich sag mal Lachlan Morton zum Beispiel so bei Education First, auch wenn er vielleicht nicht mehr im World Tour aufgeboten nächstes Jahr ist, dass der so seine Adventure-Dinger so ein bisschen macht, die Gravel-Szene. Habt ihr noch mehr Einfälle, wenn ich sage, wo seht ihr den Radsport 2022? Seht ihr ihn auf einem guten Weg? Sagt ihr, bis auf die Fernsehübertragungen, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, das muss sich verändern. Habt ihr noch mehr Einfälle?
Ich denke, so ein bisschen liegt die Krux im System. Währenddessen natürlich vor ja, zu meiner Zeit, die Rennfahrer natürlich auch auf die Anweisungen des sportlichen Leiters gehört haben und hören mussten natürlich, war da natürlich trotzdem immer diese Distanz. Also wenn jetzt wirklich mal in einer Rennsituation etwas komplett schief ging, dann hat es ja doch immer eine Zeit gedauert, bis kommuniziert werden konnte. Weil da musste ja der sportliche Leiter erstmal am Jurypräsidenten vorbeifahren, den Hauptkommissär fragen, ob er ins Feld rein oder ans Feld ranfahren kann, um den letzten Fahrer seines Teams zu erwischen, um dem eben ein Kommando weiterzugeben, wie jetzt zu reagiert werden soll. Im Umkehrschluss heißt es natürlich, dass die Rennfahrer deutlich mehr Entscheidungsfreiheit hatten. Nach dem Motto, wir fahren jetzt, wir fahren nicht. Und eigentlich sind es ja genau die Rennfahrer, die damals auch viel selber entschieden haben in den Rennen, die jetzt im Auto sitzen. Und insofern sind es natürlich auch Persönlichkeiten, die immer gewohnt waren, Entscheidungen zu treffen. Und wenn es jetzt dann zum Beispiel darum geht, den Funk zu reduzieren, kommt ja immer als erstes Argument die Sicherheit. Und ich glaube, man könnte das aber umgehen oder die Sicherheit garantieren, indem man sagt, okay, jeder Fahrer erhält die Möglichkeit, Radio Tour mitzunehmen und kriegt alle Informationen, die wichtig sind, die sozusagen ja sowieso der Radio-Tour-Sprecher den sportlichen Leitern gibt, wie zum Beispiel, Achtung, nächste Ortsdurchfahrt, sehr schmal, oder Kreisverkehre oder Verkehrsinseln oder in einer Gefahrensituation Ölspur. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob dann noch so viele Rennfahrer, wenn die nur Radio-Tour hätten, ob die dann noch so scharf sind, überhaupt Funk, Radio-Tour in dem Fall dann mitzunehmen. Und das würde natürlich aber auch wieder bedeuten, dass die Rennfahrer ein bisschen wegkommen von diesen Robots, von dieser Fernsteuerung, mehr hin zu eigenen Entscheidungen, zu dem Instinkt, den ja eigentlich jeder Rennfahrer auch heute noch hat. Mhm. Und letzten Endes glaube ich, wäre sogar eine Möglichkeit da, dass es wieder oder sagen wir es anders, noch spannender wird, weil dann natürlich auch spektakuläre Fehler wieder passieren. Und so wie wir uns jetzt noch an die Weltmeisterschaft erinnern, glaube ich, wird man sich dann auch wieder mehr an besondere Situationen im Rennen erinnern. Und es ist ja eigentlich immer gut, wenn Zuschauer eben auch über, ist nie angenehm für den, der den Fehler macht, ist klar. Aber das sind natürlich Sachen, an die sich die Zuschauer zurückerinnern und wo die drüber reden. Wahrscheinlich reden die mehr darüber, über die Fehler, als über Situationen, die jetzt sportlich absolut bewundernswert sind, aber die sich dann doch wiederholen.
Was ich mir noch wünschen würde, wäre definitiv während einer Live-Übertragung, wie gesagt, auch mal die Kameramotorräder irgendwie anders zu verteilen. Also ich finde es als auch unangenehm, ständig 5 Stunden, 6 Stunden vorne die ersten 10 zu sehen. Und hinten passiert eigentlich oder geschieht sehr viel im Rennen. Das ist das, was ich immer noch vermisse, dass man, ob das egal welches Rennen es ist, ich sage jetzt mal ganz bewusst egal, hinten, ob ihr das seid mit einem Zeitlimit in den Bergen, als es bei den Klassikern, die alle versuchen irgendwie Mailand-Sanremo zu schaffen oder Paris-Roubaix und sich da absolut abquälen bei den schlimmsten Wetterbedingungen, wo man sagt, diese Qualen wollen wir ja auch sehen, wie ein Fahrer wirklich kämpft, um ans Ziel zu kommen, auch wenn es nicht um den Sieg geht. Das vermisse ich immer noch ungemein. Das wird einfach nicht gezeigt. Und dass dann immer irgendjemand dann fragen muss, sag mal, wie weit ist das Peloton weg? Wie schaffen die das Zeitlimit? Was haben wir ausgerechnet? Da müssen unbedingt TV-Bilder her. Und dann, was mich auch ziemlich nervt, so als Fan des Radsports, immer noch, dass es manchmal schwer ist, außer die Top-Teams, sich mit jemandem, also mit einem Team zu identifizieren. Ich finde es auch grausam, es werden Fahrer gesucht, Verträge geschlossen und plötzlich hieß es, so wie jetzt bei B&B ganz aktuell, das Team existiert nicht mehr. Auch das, wo ich so sage, das sehe ich in anderen Sportarten nicht. Also ob man da das nicht irgendwie ändern kann, dass man auch die Sponsoren verpflichtet, Mindestjahresverträge einzuhalten. Und wenn sie es dann nicht machen können, dass es aber auch rechtlich angeht, weil auch das, plötzlich stehen dann wieder Fahrer so auf der Straße. Mhm. Und wo ich dann immer so denke, was ist das für ein Radsport? Und ich würde mir sogar als Fan wünschen, damit auch die kleineren Teams sich vielleicht nochmal mit besser aufstellen können, weil es ist ja leider immer mehr so Richtung Formel 1 geworden. Ne? Die Top-Teams haben auch das Top-Material und die besten Trainingsmöglichkeiten, dass ihr auch oder die Vereine sage ich schon, aber die Teams auch an den Geldern, also Fernsehgeldern mal beteiligt werden. Das muss ich auch sagen, dass da mehr finanzielles Background noch mit reinkommt, damit sich der Sport auch weiterentwickeln kann.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich glaube, das wäre sowieso Punkt Nummer 1, Teams an Fernsehgeldern zu beteiligen. Aber trotzdem würde ich nochmal auf das Funkthema zurückkommen, kurz, wo gesagt wird, ja, der Funk dient der Sicherheit. Und auch das, was du gerade gesagt hast, Papa, sehe ich ganz genauso. Wenn du, im Endeffekt hat ja jeder Rennfahrer die gleiche Chance. Wenn du kriegst ein Roadbook und du hast ja dann auch Veloviewer, das werden jetzt vielleicht die meisten nicht kennen, aber Veloviewer ist im Endeffekt eine App oder eine Website, wo du ganz genau dich vorbereiten kannst mit, es gibt 4 Berge in der Etappe, jeder Berg ist so lang mit der Prozentzahl, da gibt es eine Abfahrt. Wenn man Lust darauf hat, kann man sozusagen jede Etappe wirklich studieren. Und wenn man, also ich würde sagen, wenn 180 Fahrer dasselbe im selben Moment aufs Ohr bekommen, in 3 Kilometer gefährliche Stelle, macht es das Rennen oft eigentlich gefährlicher, als wenn das vielleicht gar nicht passieren würde, weil es dann nur die Hälfte der Fahrer weiß, die sich gut vorbereitet haben. Und die andere Hälfte ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen so, stell dich dumm, dann geht's dir gut, sag ich mal. So, ja gut, habe ich mir nicht gut vorbereitet, meine eigene Schuld, Pech gehabt jetzt. Also ich glaube, im Endeffekt wäre es ja für jeden Fahrer da die gleiche Chance, sich über das Roadbook oder über Veloviewer vorzubereiten. Also den Sicherheitsaspekt sehe ich da gar nicht so. Ist vielleicht sogar, würde es vielleicht das Ganze sogar entschärfen. Und ich sag mal, das, was du noch angesprochen hast, dass da ein generelles, strukturelles Problem ist, dass jetzt mal die Teams rein auf Sponsoren angewiesen sind. Das ist auch definitiv im Jahr 2022 noch so. Aber ich will gar nicht in so einen Talk abdriften, so ein bisschen so, früher war alles besser oder das könnte man alles besser machen, weil man kann ja den Spieß jetzt auch umdrehen und sagen, wenn wir sagen, okay, manche Rennen sind vielleicht ein bisschen langweilig geworden durch den Funk, aber eigentlich, wenn ich so zurückdenke, ich erinnere mich an ein spannendes WM-Rennen bei den Frauen und bei den Männern. Es war eine schöne Europameisterschaft in München, würde ich sagen, auch wenn das Rennen vielleicht nicht super spannend war, bis auf der Sprint, standen da ganz, ganz viele deutsche Zuschauer am Streckenrand. Da war Volksfeststimmung. Ich fand, es war eine schöne Tour de France. Auch wenn man in die Zukunft schaut mit Evenepoel und Vingegaard und Pogacar und wie sie alle heißen, hat man da, glaube ich, viele spannende Duelle zu erwarten. Dasselbe in den Klassikern mit Van Aert, Pidcock und Van der Poel. Und jetzt haben wir nur die größten Stars genommen. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere. Also eigentlich kann man den Spieß ja auch umdrehen und sagen, klar, es ist der Sport ist nicht perfekt. Es gibt immer noch die und die Sachen, die man verbessern könnte. Aber eigentlich ist doch ein ganz geiler Sport, wenn das die einzigen negativen Punkte sind, die so auf Anhieb einfallen. Und das meiste ist ja dann doch eher positiv, würde ich sagen. Und auch so, wenn man dann zum Beispiel an die erste Gravel-WM dieses Jahr denkt. Also wenn ich jetzt so ein bisschen so ein Fazit ziehen müsste, glaube ich, sind auf der positiven Seite deutlich mehr Dinge als auf der negativen Seite. Und wahrscheinlich ist es in jedem Sport so, dass auch das, was ich gerade sehr stark mitbekomme, dass halt der Sport natürlich immer professioneller wird mit professionellerem Training und dass die Seele vielleicht von dem Sportler mal drunter leidet. Aber das ist ja im Endeffekt auch an jedem selber, sich da irgendwie vielleicht die beste Zeit zu machen und nicht zu vergessen, dass man auch neben der Profikarriere vielleicht ein bisschen Spaß haben soll oder Spaß an der Sache an sich. Das wollte ich jetzt nochmal so kurz in die Runde werfen und könnte gerne was zu sagen.
Genau, ist bei aller Kritik ist es vollkommen richtig, was du sagst. Man darf nicht vergessen, dass es eine tolle Rennsaison war. Also ich denke gerne an den Giro zurück, auch mit diesem wirklich echt spannenden Finale, dass da auf der letzten oder vorletzten großen Bergetappe dann die ultimative Entscheidung erst fällt. Der war spannend. Eigentlich bis zu der letzten Bergetappe, als Bora das Ding dann dreht und sicher nach Hause fährt. Auch mit einer wirklich, und da muss man sagen, zu dem Thema, was wir vorhin hatten, dass es vielleicht manchmal ein bisschen langweilig wird. Und da war es genau das Gegenteil. Also dann eben, als der Lennart Kemner dann noch wartet und dann quasi der entscheidende Schlag versetzt wird. Das war wirklich spannend und es war eigentlich auch so, Jens Vogt würde wahrscheinlich sagen, Radsport Lehrbuch Seite 1. Und wenn sowas dann klappt, was immer wieder prognostiziert wird und wo dann noch die Kommentatoren im Fernsehen immer sagen, ja, wenn der jetzt warten würde und dann passiert in so einer entscheidenden Situation von einer Grand Tour genau das, ist natürlich super. Super war auch eigentlich die Tour, weil Rick hat es vorhin kurz angedeutet, Pogacar hatten wir ja irgendwie alle schon als Sieger gesehen und wahrgenommen. Und dann dreht Jumbo das Ding und er war so souverän, der Tadej Pogacar, auch mit diesen Etappensiegen in der ersten Hälfte der Rundfahrt, wo man einfach dachte, ja, der ist unantastbar, der wird sicher nach Hause fahren. Und nachher kam alles ganz anders und selbst in diesem vorletzte Etappe, in dem Zeitfahren, wo dann Vingegaard da fast noch in die Mauer beim Zeitfahren fährt und wo man eigentlich davor vorm TV saß und dachte, in einer Sekunde hätte alles vorbei sein können. Das sind natürlich wirklich Situationen, wo man sagen muss, wenn dir da als Zuschauer der Atem so stockt, dann ist es einfach spannend und toll anzuschauen. Und genau das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. Und das, da waren wir vielleicht jetzt wirklich für einen Moment so ein bisschen abgedriftet. Und das ist aber das, ist ja leider immer so, dass man eben doch diese tollen Momente schnell vergisst.
Ja, wenn man über Kritik spricht, hast du recht, vergessen schon einerseits, andererseits nicht. Also das steht außer Frage, was du gerade beschrieben hast, das haben wir alle noch im Kopf. Ich habe das nur immer so auf die Stunden bezogen, die ich vor dem Fernseher verbringe, wo ich dann vielleicht sogar keine Verabredung wahrnehme oder meiner Familie sage, jetzt ist die und die Etappe. Und dann habe ich mich nach 5 Stunden, indem ich mir dann denke, okay, hättest du jetzt auch irgendwie sparen können. Dir
4 Tüten Chips?
Nee, meistens nur eine Tüte Chips. Die anderen beiden halte ich mir dann für abends noch auf. und darauf war es nur bezogen. Selbstverständlich gibt es diese Momente. Deswegen lieben wir ja auch den Sport, ja. Oder ich als Hobby. Ist ja klar. Und Ete, du kannst es ja bestätigen, jetzt die letzten 5 Tage, ich habe dich ja auch viel gefragt, so nach Insider-Dingern. So. Also man hat ja schon Interesse. Also na, selbstverständlich.
Weißt du, was ich glaube, was das Problem ist? Vielleicht durch den Fehler, dass man denkt, oder nicht, dass man denkt, sondern dass vielleicht die übertragenen TV-Anstalten denken, sie müssen alles zeigen, ist natürlich auch die Gefahr, dass sie gewisse Sachen tot senden. Mhm. Also ganz klar bin ich bei dir, auf einer Flachetappe, wenn, wie in Dänemark passiert, ein Fahrer bei Kilometer 4 losfährt und den ganzen Tag vorweg fährt und damit eigentlich natürlich für das Feld eine relativ angenehme Situation schafft, weil die dann wirklich nur ein Fahrer kontrollieren müssen und du ja eigentlich als Zuschauer weißt, wenn sie ihn nicht ankommen lassen wollen, dann wird er nicht ankommen. Und für die Dänen war das super, aber für den Fernsehzuschauer war es natürlich schwierig und für die Kommentatoren wahrscheinlich auch, weil ich glaube, auf einer 5-Stunden-Etappe ist über einen einzelnen Ausreißer nach einer Stunde spätestens alles erzählt und dann wird es halt langatmig. Wenn man so eine Etappe vielleicht im Highlight-Modus anfängt zu übertragen und dann die letzte Stunde live, würde man vielleicht sogar mehr erreichen, als wenn man 5 oder 6 Stunden vom Kilometer oder von einer halben Stunde vorm Start über einen Kilometer null bis zum Ziel mit danach Feedback, Talkshow, die ganze Geschichte dann vielleicht so ein bisschen tot sendet. Aber na klar, wir können auch die Argumente komplett nachvollziehen. Wenn ich so eine Tour de France einkaufe, dann sende ich sie auch.
Ja, und ich muss ja auch nicht von Anfang an einschalten, das stimmt schon. Na genau. Klar, von der Sache her schon, ja.
Man kann ja auch als Fan entscheiden, wie lange man schaut. Aber ich gebe dir recht, ich glaub, vielleicht bei der Tour, das ist halt einfach das Hauptrennen. Das ist schon cool, dass wirklich auch jede Sekunde, die da live ist, zu übertragen, wenn man will. Ich glaube einfach eher, dass es, Beispiel Eurosport, Home of Cycling, ist ja mega, dass sie so viel übertragen, aber da muss man, glaube ich, eher ehrlich sein. Also die Klassiker, die Grand Tours, die nationalen Welt- und Europameisterschaften sind sicherlich alles Highlights. Es gibt aber, also das habe ich schon auch öfter im Podcast erzählt, ich glaube, dass es einfach allgemein viel zu viele Rennen gibt, also mit zu vielen Renntagen, was dann im Endeffekt auch so ein bisschen die Wertigkeit von den kleineren Rennen auch nimmt. Also in dem Moment, wo du natürlich Tour Down Under San Juan gleichzeitig überträgst und dann auch, ich sag jetzt mal, im Giro zu den besten Zeiten war Giro d'Italia, Tour of California, 4 Tage von den Kirchen, die Bayern-Rundfahrt, jetzt mal so übertrieben gesagt, das sind halt 4 Rennen zur gleichen Zeit, wo sich dann natürlich auch die besten Fahrer aufteilen. Dann ist natürlich auch so, wo ich mir denke, ist natürlich auch gerade schwer für jemanden Außenstehenden, dem zu erklären, ja, warte mal, das sind jetzt gerade 4 Teams gleichzeitig unterwegs, ist halt was anderes, wie als wenn alle besten Fahrer einfach zu einem Rennen zusammenkommen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, könnten wir da jetzt noch 1-2 Stunden drüber diskutieren, was alles cool ist und was nicht so cool ist. Ich habe mir auch viel Gedanken gemacht so mit dem Radsport und wo das hingeht und muss auch sagen, anstatt irgendwie das negativ zu sehen, kann man auch sagen, also aus meiner Sicht ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf meinen Mailand Sanremo zurückdenke, wo ich denke oder wo ich sehe, ich fahre da meinen 10 Minuten Bestwert der ganzen Saison und bin da topfit gewesen und es reicht halt doch nicht, um über die Cipressa mit rüber zu fahren, weil nur noch 30 Mann mit rüber kommen und ich werde 1 Kilometer vor oben abgehangen. Das ist dann natürlich auf der einen Seite vielleicht frustrierend als Sportler, dass man sagt, ey, ich gebe eigentlich alles und irgendwie der Sport, gefühlt hat jeder Fahrer in der World Tour nochmal 10 Watt mehr pro Jahr und es entwickelt sich soweit weiter. Man kann es aber auch wieder auch da in den Spieß umdrehen und sagen, wie geil, dass ich noch dabei bin und wie geil, dass ich noch Profi bin und mitfahren darf und auch live mit den Stars im Feld bin und ich meine, cooles Material haben, schönes Rad fahre, so. Ich glaube, das sind immer so die ganzen Sichtweisen in Perspektiven, je nachdem, wie man das sieht. Werbung. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe noch nicht ein einziges Geschenk für Weihnachten organisiert, für meine Familienmitglieder und meine Liebsten. Und es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Ich krieg langsam richtig Stress. Falls es euch auch so geht und ihr aber zum Beispiel Freunde oder Familienmitglieder habt, die gerne laufen, die gerne schwimmen, die gerne Radfahren, ich habe einen super Tipp für euch. Den Gift Guide von Wisen. Also auf Deutsch gesagt, es ist einfach ein Geschenkeratgeber. Und dort könnt ihr einfach mal draufklicken. Ich packe euch den in die Shownotes, folgt dem Link und da sind einfach ja, super gute Geschenke, werden euch da vorgeschlagen. Einfach top Wisen-Produkte, können auch Gutscheine sein, die Must-Have-Produkte. Also da werdet ihr sicherlich fündig, wenn eure Liebsten, wenn ihr denen einfach eine Freude machen könnt mit Sportartikeln, mit super Qualitätssportartikeln von Wisen. Und schaut einfach mal vorbei, lasst euch überraschen und ich sag euch, es lohnt sich. Vielleicht schaue ich da auch nochmal drauf. Ich glaube, da könnte ich auch dem einen oder anderen aus meiner Familie eine große Freude mitmachen. Deswegen folgt dem Link in den Shownotes, ich packe es euch da rein. Und es gibt bis zum Ende des Jahres sowieso noch 10% mit dem Code PLANZ. Werbung Ende. Wenn ihr zwei... Hier hören ja vielleicht auch ein paar Leute zu, vielleicht ergibt sich ja auch was, man weiß ja nicht. Papa, bei dir ist klar, du wirst oder du bist Berater und arbeitest für Canyon, die Radmarke. Penny, soweit ich weiß, hast du keine persönlichen Sponsoren, aber wenn ihr...
Du hältst dich bisher noch ganz schön zurück, muss ich sagen.
wenn ihr irgendeine... Gibt es, oder sagt, gibt es Marken da draußen, wo ihr sagen würdet, boah, da für die Ambassador sein. Die Marke finde ich richtig cool. Das kann auch gar nicht, also das kann jetzt auch eine Automarke, eine Uhrenmarke, was auch immer sein, aber es kann natürlich auch Radsportbezogen sein, dass ihr sagt, in deinem Fall die Radmarke, das Bike-App-Wheel, was auch immer. Penny, was wäre das bei dir? Fangen wir mit dir an.
Ach, Klamotten. Jeder weiß ja, dass ich da so ein bisschen größer und schwerer bin als manch andere und wenn da sich jemand mal zur Verfügung stehen würde und würde sagen, ey, lass uns mal Radsportklamotten herstellen für etwas kräftigere Burschen, dann würde ich das gerne ausprobieren und präsentieren. Jetzt an deine, am Namen würde ich es nicht festmachen. Also ich kann es ja sagen, ich fahre ja sehr gerne die Gobik aus Spanien, aber das bezahle ich natürlich alles selbst. Also wenn da jemand zuhört, mal so ein 30% Coupon oder 40%, würde ich mich freuen. Aber ich meine nur, weil man muss dann immer gucken, was passt.
Coupon-Set 10% bei Wisen.
Ja, auch gut. Ach, übrigens, ja, fahre ich ja jetzt auch, ne? Ryzen, nochmal schönen Dank fürs Geburtstagsgeschenk und ich, ja, sehr geil, muss ich auch sagen. Ja, das ist natürlich perfekt. mega Klamotte. Aber ja, natürlich, was soll ich jetzt aber als Hobby sagen? Jeder freut sich über eine Unterstützung oder man würde gerne etwas ausprobieren. Jetzt speziell eine Firma nicht. Also ich hatte einen kleinen Unfall, sage ich mal, im Sommer jetzt hier mit meinen Reifen. Und da hat Schwalbe nachgefragt, woran es lag. Und hat da auch wirklich, war sehr interessiert daran, muss ich sagen. Das fand ich ganz toll. Und haben das, ich habe alles eingecheckt und die haben das dann gecheckt und dann sind sie auch auf ein Ergebnis gekommen und dementsprechend, weiß ich nicht, habe ich noch zwei Mäntel bekommen und ein bisschen Tubeless-Mitch, so, ja, das ist schon mal, wo man sich als Hobby denkt, so, wow,
cool,
absolut geil, ja, also von den Jungs, weil es muss ja nicht sein, wir kennen uns nicht persönlich, sondern es war wirklich so von der Firma. Und natürlich, also wie Hobbys, da kann sich gerne jemand melden.
Nee, aber ich meine es auch so, wenn du jetzt einfach wie bei, ich weiß nicht mehr, wie die Show früher hieß, aber es gab mal auf Super RTL immer so eine Show, wo die Kids auch durch den Supermarkt, dann durch Toys R Us, glaube ich, rennen durften und einfach alles in den Einkaufswagen schmeißen konnten, was sie wollten. Wenn es bei dir so wäre, welche Radmarke oder du hast Copic schon genannt, wo du sagst so, ja, wäre schon nochmal ein Traum oder wäre geil, wenn ich die Karre mal fahren könnte.
Na klar, immer noch Specialized, ganz klare Kiste, hätte ich voll Bock drauf. Da würde ich sofort mal ein bisschen was einpacken, glaube ich. Ne? Also da brauche ich einen großen Einkaufskorb, weil es wären so ein paar Räder. Und ansonsten, ich mag zum Beispiel Schuhe Lake, also von der Firma Lake aus Italien, würde ich sofort mir gerne mal 4, 5 Paar holen, weil die sind auch nicht gerade billig. Ja, Träume hat man hier immer. Natürlich, aber Specialized ist schon eine Firma, glaube ich, auch eine Brandmark im Radsport, wo, glaube ich, jeder ein bisschen schwach wird. Ich fahre einen Giant, ich bin mega zufrieden, da könnte ich auch gerne mal einkaufen gehen. Oder mir was aus dem Regal nehmen.
Standard, Rose, Panama Studio.
Standard.
Es gibt schon ein paar ganz gute Marken da draußen.
Standard auf jeden Fall auch. Da war ich ja sogar damals, hatte ich mir beinahe ein Rad gekauft. Aber dann, wie du ja weißt, wurde mir geholfen und dann wurde mir ein Giant vor die Tür gestellt.
Liebe Grüße an Dirk.
Ja, genau. Liebe Grüße an Dirk und dann sehr gute Freunde von mir noch zusätzlich. Und ja, aber hey, Mann, ich glaube, im Radsport, das kennen wir alle. Ich brauche mal wieder neue Brillen und so. Ich könnte überall abgrasen.
Ja,
also,
stimmt.
Lust hätte ich da wirklich. Ja, das ist mir mein Glas gerissen hier. Ich wollte erst Ete die Schuld geben, aber er hatte die Brille nicht einmal an den Hängen gehabt. Und also wie gesagt, da gibt es immer tolle Sachen.
Und jetzt ist es spannend. Papa, bei dir. Ich sag mal, da ist klar, Canyon, du fährst seit Jahren auf Canyon und arbeitest für die. Wenn man jetzt aber zum Beispiel dich auf Mallorca sieht, man sieht ja auch immer, dass du deine Radklamottenauswahl sehr aufs Raddesign auch auslegst. Also wie heute, wenn du dann ein babyblaues Canyon fährst, Speziallackierung von dir selber, dann wird dann auch die blaue Oakley und der blaue Abus-Helm ausgepackt und eine blaue Klamotte. Aber soweit ich weiß, bist du ja bis auf Rad komplett frei. Und machst du das ganz bewusst, weil du sagst, du willst einfach die komplette Auswahl haben, dass du Schuhe, Klamotten, Helm, Brille, alles fahren kannst, was du willst? Oder wäre bei dir auch so eine Marke, wo du sagst, die finde ich geil, wenn die anfragen, sage ich nicht nein?
Einfach gesagt, bin ich wunschlos glücklich. Ich würde nichts ändern wollen an dem Status quo, der gerade ist. Natürlich bin ich jetzt nicht nur vertraglich, sondern auch emotional gebunden an Canyon, weil ich bin jetzt im 14. Jahr bei Canyon und neben der Tatsache, dass natürlich immer neue Projekte kommen und neue Aufgaben und manchmal auch neue Challenges, ist es trotzdem so, dass umso länger man dabei ist, umso mehr so eine Firma auch wächst, umso mehr entwickeln sich ja auch persönliche Beziehungen zu den Angestellten, zu den Leuten, die da arbeiten. Und dann wird es natürlich irgendwo auch driftet es ab in so eine persönliche Schiene, dass man dann eben sagt, okay, dieses Projekt will ich halt gerne noch mit dem oder mit derjenigen gern zusammen abschließen und am liebsten erfolgreich sein. Und deswegen ist es klar, dass ich da irgendwo so auch emotional gebunden bin. Aber ansonsten genieße ich eben auch diese Freiheit, denn du kennst es ja am besten, wenn du Profi bist und du bist beim Team engagiert, dann hast du natürlich viele Rechte, aber auch enorm viele Pflichten. Also was du alles zu tragen hast, was du eben auch in welcher Form dann präsentieren musst. Und das ist klar, dass es natürlich nicht immer vielleicht, zumindest war es damals bei mir so, dann auch die absolut erste Wahl ist. Weil es kommt ja auch noch die Tatsache dazu, dass sozusagen der Garten oder der Rasen beim Nachbarn immer grüner ist als die Sachen, die, mit denen man verpflichtet ist zu fahren. Und das muss ich sagen, jetzt die Frage hätte ich wahrscheinlich als Profi damals, unabhängig aller Verpflichtungen, wahrscheinlich sogar offener beantworten können als jetzt. Aber jetzt ist es eben so, dass ich sage, okay, ich kann mir halt die Jacke oder die Hose oder auch die Schuhe leisten. Mhm. Und am Ende habe ich festgestellt, dass ich eigentlich mit den Sachen, die ich habe, glücklich bin.
Ja, ja, ich finde es, ich dachte, das wäre eigentlich noch eine interessante Frage, weil ich ertappe mich auch dabei, wenn wir mit War in Köln oder bald auch deutschlandweit unsere Ausfahrt machen. Also erstmal muss ich dazu sagen, unser Teamkit, was jetzt nächstes herauskommt, finde ich sehr schick. Da bin ich froh, dass wir das fahren können. Also das ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade. Aber ich habe mich oft natürlich dabei ertappt, wenn du dann so Gruppenausfahrten siehst. Und ich habe gerade ja schon mal ein paar Marken aufgezählt. Es geht ja bei Rädern schon los, dass du mit Rose, Standard, Canyon, Specialized, Factor und noch viele weitere, Pinarello. Es gibt ja so viele coole Radmarken dann über Laufräder, über Helme, über Brillen, Oakley, Chicon, was da alles gibt, 100%. Und dann ist ja auch einfach zum Lifestyle geworden, gerade die Klamotten mit Wisen, mit Rafa, mit Panama Studio. Ja, und auch da Asos Castelli, es gibt ja so viele geile Sachen, dass ich mir dann immer denke, oh, die haben es so gut, ey, die können einfach das anziehen, was sie wollen, so ich bin hier vertraglich verpflichtet, aber dass man sich dann auch denkt, okay, wenn ich jetzt frei wäre, mit welcher Marke hätte ich denn Bock zusammenzuarbeiten? Und das natürlich nur auch, da muss ja dann auch mal auch Gegeninteresse bestehen, aber dass es dann auch gar nicht so einfach wäre, weil es halt so eine große Auswahl mittlerweile gibt. Also und das ist ja eigentlich so für uns Technik-Freaks ja auch was Geiles, dass ja auch da der Radsport so stylisch geworden ist und dass es so viel Auswahl gibt. Von daher, ja, das fand ich auch einfach eine interessante Frage an euch. Dann wollte ich, wir sind jetzt schon über einer Stunde, noch bevor, wenn ihr noch gerne was sagen wollt, dürft ihr das natürlich gern machen. Von meiner Seite aus wollte ich nur noch folgende Dinge loswerden, dass wenn Leute noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen, schaut gerne mal unter war, das wird roaar.cc vorbei auf der Webseite. Da gibt es ganz coole Weihnachtsgeschenke noch für alle Radsportlerinnen und Radsportler. Dann war diese Folge ja eine kleine Überraschungsfolge. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Die nächste Folge und die letzte Plan Z-Folge dieses Jahr ist mit André Greipel. Da wird es auch ums Thema gehen, wie war sein erstes Jahr als Rentner, böse gesagt. Er ist ja alles andere als ein Rentner, aber trotzdem würde mich das interessieren, wie das für ihn war. Und dann gibt es natürlich noch die große Parallelwelten-Abschlussfolge mit Tanja. Das heißt, zwei Folgen nach dieser könnt ihr euch noch drauf freuen im Jahr 2022. Und ich habe bei Papa auch schon mal vorgefühlt, er sitzt ja gerade live neben mir, bei den Statistiken kam raus, das ist mit Abstand die bestgestreamteste Folge, über 400% mehr als der Durchschnitt, war die Folge mit dir, Papa. Und somit habe ich ja schon mal leise vorgefühlt, vielleicht können wir ja nächstes Jahr eine Folge pro Quartal machen. Du grinst so gerade so ein bisschen. Ich weiß, du hast so Semi-Bock, aber ich glaube, ich krieg dich überredet.
Ja, für dich mache ich doch alles. Ich wollte auch noch was sagen. Wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, ich glaube, dann hole ich noch für Penny und mich ein Bier aus dem Kühlschrank, für dich vielleicht noch ein Wasser. Und ich glaube, ich mache mal zwungenermaßen den Kamin an.
Das ist ja wirklich, das ist ja wie Geburtstag, die Bude mal warm. Nein, Spaß beiseite. Ja, vielen Dank für deine spontane Einladung. Es war wirklich spontan, kann ich nur mal so sagen. Und es war eine grandiose Zeit, will ich auch mal sagen. Und ihr beide seid toll, weil ich werde jetzt nur mal kurz was nachhaken. Wir waren heute auf Natur und ich war die letzten Tage eigentlich, glaube ich, gut und fühlte mich sehr wohl. Und heute musste ich doch tatsächlich die Gruppe fahren lassen, muss man ja auch mal zugeben. Dann hatte ich, weiß ich gar nicht mehr, so noch 20 Kilometer oder 15 Kilometer vor mir und trödel vor mich hin und habe mich pulsmäßig erstmal runtergeholt. Und ihr beide seid dann tatsächlich, nachdem ihr die anderen Gruppenleute sozusagen abgesetzt habt, mir nochmal entgegengekommen. Ey, es war heute grandios und geil, würde ich auch mal sagen. Also wer die Zabels irgendwo dann auf der Straße mal sieht, ich glaube, wenn man nett fragt, kann man doch mal locker mal hinten dran fahren. Und wirklich, ihr seid gute Jungs und es macht immer Spaß. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank für die... Nee, ihr braucht keinen Windschatten und du auch nicht, Ete. Das ist wirklich unglaublich, wie du da dein Ding abspulst, aber wie auch immer so. Und jetzt freue ich mich auf den Kamin.
Vielen Dank an euch beide. Ihr zwei habt das letzte Wort. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Bis bald.